Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Nadine, ich finde, wir können uns ruhig auch mal selbst loben, oder?
Ja, Elias, das sowieso immer, aber warum in dem Fall jetzt genau?
Also ich finde, es ist schon eine Leistung mit Rückblick auf die vergangenen Fahrten. Wir haben es geschafft, bei einer Auswärtsfahrt ohne Strafzettel zu bleiben, ohne Blitzer.
Genau, Betonung liegt auf Blitzer, weil ein Knöllchen haben wir tatsächlich bekommen.
Ja, also wir haben geparkt, einfach am Jahnstadion.
Und dachten eigentlich, wir parken auf dem Medienparkplatz.
Ja, stellt sich heraus, dem war wohl nicht so. Aber der Fußweg war auf jeden Fall kurz.
Genau, 25 Euro für die Stadt Regensburg. Aber gut, muss ja sagen, sportlich hat es immerhin zu einem Punkt gereicht.
Das ist auf jeden Fall ein sehr positives Framing. manche würden sagen, es sind auch zwei verlorene Punkte.
Genau, Pavel Dotschev, der Trainer, hat am Ende gesagt, ein Punkt für die Moral. Der bringe zwar in der Tabelle jetzt nicht viel, aber sei für die Moral doch wichtig, würde ich sagen, nicht mehr und nicht weniger.
Es ist ja auch das Gleiche, was er letzte Woche gesagt hat. Da war es auch schon ein Punkt für die Moral. Da hieß es auch schon, dieser Punkt kann auch wichtig werden im Abstiegskampf. Ja, ich weiß nicht. Also natürlich, dieses Mal war es eigentlich ein glücklicher Punkt. Regensburg hat ja echt Chancenwucher betrieben. Aber insgesamt, wenn man sich anguckt, welche Gegner jetzt zuletzt gegen Ulm gespielt haben und was man sich da erwartet hatte. Also ganz ehrlich, ich finde es zu wenig.
Ja, bin ich bei dir. Ich kann aber auch den Impuls verstehen, dass man sich natürlich an das klammert, was einem noch Hoffnung geben kann. Und da muss man ja schon sagen, Regensburg ging in Führung, schon nach 6 Minuten, hat den SSV eiskalt erwischt. Und dass die Spatzen dann überhaupt noch zurückgekommen sind und das nicht schon zur Halbzeit, ich sag jetzt mal 3-4-5-0 für ein Jahr stand, muss man dann schon auch beachten in der Wertung.
Ja, aber ich meine, genau das ist ja eigentlich echt fatal. Du hast gerade angesprochen, er klammert sich an alles, was Hoffnung bietet. Da darf ich einen Trainer zitieren vom 1. FC Heidenheim, Frank Schmidt, der nämlich gestern gesagt hat, mit Hoffnung kommst du im Fußball nicht weit. Und der hat sich quasi mit seinem Club schon abgefunden mit dem Abstieg. Das wollen wir natürlich nicht tun, noch
das,
nicht.
Ist halt die Ausgangslage noch ein bisschen anders. Heidenheim hat, meine ich, 14 Punkte. Der SSV 10 mehr, also 24. Und Frank Schmidt war, so wie ich es jetzt gelesen und verfolgt habe, natürlich ein bisschen frustriert nach der Niederlage gegen Bremen und hat dann aber auch gesagt, mit so einer Leistung gegen den Tabellenvorletzten, ja, da muss man sich jetzt mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass der Weg in die zweite Liga führen wird.
Mit diesem Gedanken in die zweite Liga müssen sich Dortmund natürlich nicht mehr auseinandersetzen, aber sondern mit dem Gang in die vierte Liga. Du hast aber gerade auch richtig gesagt, es hätte 4-0, 5-0 schon stehen können zur Halbzeit. Zur Halbzeit stand es aber 1-1. Wie kam das denn plötzlich?
Da geht der große Dank der Mitspieler wahrscheinlich an Dennis Cessa, der sich, es lief schon die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dann ein Herz gefasst hat, Dayaku Flanke, der Ball kam in den Rückraum, da stand er parat, hat sich den Ball nochmal, hat mit rechts angenommen, nochmal auf den linken starken Fuß gelegt und hat dann einfach mal sehenswert abgeschlossen, traf in den Torwinkel und das muss man ja auch sagen, das ging den Spatzen ja auch in den vergangenen Wochen so ein bisschen ab, dass, wie ich finde, sich dann doch auch einer mal ein Herz fasst und einfach den Abschluss sucht oder überhaupt auch in die Situation kommt, den Abschluss zu suchen.
Er hat ja auch abgeschlossen, es war, glaube ich, ein Meter vor der Strafraumgrenze. Im Strafraum selbst ist nicht viel passiert, muss man dazu sagen. Aber ja, das war auf jeden Fall aus Ulmers Sicht eine sehr, sehr wichtige Szene. Er hat damit den Punkt geholt, den dann später im weiteren Verlauf Max Schmidt gesichert hat. Aber wir wollen gar nicht mehr so viel eigentlich über das Spiel sprechen, sondern vielleicht über das, was man jetzt braucht in den kommenden Wochen, welche Tugenden. Und da ist Dennis Cessa, denke ich, mit einem Punkt auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
Die viel zitierten Tugenden im Abstiegskampf, da würde ich mal anführen, es braucht natürlich die Mentalität, diesen Willen dann doch noch im Abstiegskampf was bewirken zu können. Und ja, da geht Dennis Cessa natürlich voran. Er hat in der Jugend für den SSV gespielt, hat hier viele Jahre verbracht, kam dann zurück, hat den Aufstieg miterlebt, den Durchmarsch und jetzt auch, weil es auch wieder Fußball anders aussehen kann, hat ja auch lange Zeit in der Regionalliga gespielt. Das hast du ja auch in deiner Einzelkritik, wie ich finde, sehr gut beschrieben. Er hat kein überragendes Spiel gemacht, aber eben doch das auf den Platz gebracht, was es im Abstiegskampf braucht.
Ja, das würde ich voll unterstreichen. Was man ihm wirklich nicht vorwerfen kann, ist die Einsatzbereitschaft, der Wille. Und letztendlich hat er natürlich dann auch, wie gesagt, das Tor geschossen, was auch ein wunderschönes Tor war. Von dem her, ja, die Mentalität ist ja viel zitiert worden in der Ära Moritz Glasbrenner. Und danach ist das Wort ein bisschen seltener gefallen, aber letztendlich stimmt es natürlich. Also man hat es vielleicht auch ein bisschen gesehen nach den Gegentoren gegen Saarbrücken und auch in Regensburg, dass da schon ein paar Minuten lang die Köpfe hingen. Auch Max Brandt zum Beispiel hat mir da von der Körpersprache jetzt gegen Regensburg erstmal nicht gefallen. Das hat sich dann wieder gebessert. Und da brauchst du dann auf jeden Fall solche Führungsspieler, wie Dennis Chester, denke ich, einer ist. Und da zu den Mentalitätsmonstern gehört natürlich auch Marcel Segert.
Mhm.
Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von Dennis Dressel zum Beispiel.
Mhm. Man muss ja aufpassen, du hast die Phase unter Moritz Glasbrenner angesprochen als Cheftrainer, dass man diesen Begriff nicht überstrapaziert und nicht, wenn was nicht gut läuft, immer sozusagen sofort die Mentalität in Frage stellt. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt so ein Punkt, der dir im Abstiegskampf oder eine Tugend, wie wir es gerade genannt haben, dann natürlich schon wichtig werden kann und die du auch brauchst.
Ja, und ich meine, die lassen sich ja auch nicht den Lolli auf dem Pausenhof wegnehmen, sondern sind ja inzwischen drin in den Zweikämpfen, also deutlich näher dran am Mann. Also es ist ein deutlich körperliches Spiel, als es noch vor wenigen Monaten war. Natürlich muss man da trotzdem sagen, es ist vollkommen egal, wie du spielst. Die brauchen jetzt die Punkte, von dem her dreckig gewinnen, das hätte denen auch mal gut getan. Und da hätte Lukas Röse mit seinem Schuss in der Nachspielzeit an die Latte tatsächlich dafür sorgen können.
Mhm. War ja abgefälscht und es hat dann auch der Jahn-Trainer Michael Wimmer im Nachhinein gesagt, naja, in den letzten Sekunden hätte das Spiel auch noch gegen sie kippen können, eben wenn dieser Ball reingegangen wäre. Aber das sind wir vielleicht auch bei so einem Punkt, der die Spatzen ja nicht nur diese Saison begleitet, sondern letzte Saison auch sehr schmerzvoll begleitet hat, dass ihnen oft eben auch in solchen Situationen das Glück fehlt.
Und schon seit der vergangenen Saison gibt es bei den Ulmern eigentlich eine Schwäche, die davor jahrelang eine Stärke war, nämlich die Standardsituation. Das ist vielleicht der zweite Punkt auf unserer Liste, was es jetzt noch braucht. Und da gehört bestimmt dazu, dass man bei Standards wieder gefährlicher wird. Aktuell schlagen die Ecken meistens Dennis Chesser und Leander Jaku. Und ich finde, sie machen es jetzt auch nicht grottenschlecht. Aber der Erfolg blieb bisher aus. Das letzte Tor nach einer Ecke war von Elias Löder. Und die Flanke kam da von Max Brandt.
Und interessanterweise fehlen mir auch so ein bisschen die Freistoßsituationen. Also ich erinnere mich an die... Also vorletzte Saison, die Drittligasaison, die dann im Aufstieg endete. Und da hat man ja einen Spieler, klar, wurde viel über ihn gesprochen, Leo Sienza, der Unterschiedsspieler. Aber eine seiner Qualitäten war neben der Vorbereitung und dem Toreschießen auch, dass er ganz oft rund um den Strafraum Freistöße rausgeholt hat.
Ja, weil er auch einfach ein Hemd war. Also ist ja so. Also der ist ja sehr leicht gefallen. Natürlich auch, weil er sehr flink war und schnell an den Gegenspielern vorbei waren, die sich das nicht gefallen lassen wollten. Und in der letzten Saison war das ein bisschen Maurice Krattmacher, einer der am häufigsten gefaulten Spieler der zweiten Liga. Und tatsächlich, wann gab es denn das letzte Mal einen Freistoß aus einer zentralen Position? Also meistens sind es ja auch tatsächlich dann eher so aus dem Halbraum, so 40 Meter vom Tor entfernt.
Eine andere Statistik, auch eine Standardstatistik, über die wir uns auch schon oft unterhalten haben, ist die Elfmeterstatistik. Die fällt zwar ausgeglichen aus, aber das ist jetzt kein Thema, mit dem der SSV selbst punkten kann.
Ja, ich glaube, du hast da nicht nur mit mir drüber gesprochen, sondern auch schon mit Pavel Dotze, wenn ich das verraten darf, oder?
Genau, aber ich habe ihn nach der letzten Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass die Spatzen ja erst einen einzigen Elfmeter selbst rausgeholt haben. Das war beim Spiel gegen Ingolstadt. Leon Dayako hat den verwandelt. Gegen sich haben sie auch erst einen bekommen, was natürlich dann entsprechend auch eine Qualität ist, der Defensive. Aber würden sie öfter mal gefährlich in den Strafraum kommen und dann vielleicht die eine oder andere Situation auch besser nutzen, können Elfmeter natürlich auch ein Hilfsmittel sein.
Ja, genau dafür braucht es aber erstmal die Pässe ins letzte Drittel oder die Pässe in den Strafraum. Und es braucht dann auch vielleicht mal tatsächlich die Erkenntnis, dass man im Strafraum sich vielleicht auch mal fallen lassen kann. Mhm. Es gibt keinen Videobeweis in der dritten Liga.
Genau, und um das aufzulösen, Pavel Dotschew hat dann auch gemeint, ja, sie kommen einfach zu wenig gefährlich ins letzte Drittel, als dass das klappen könnte. Aber er will es mitnehmen und ansprechen.
Ja, ich meine, es ist eine Tatsachenbeschreibung. Sie kommen nicht ins letzte Drittel. Er als Trainer muss natürlich die Antwort liefern, wie sie es schaffen. Und da ist natürlich auch allgemein die Frage, wie man spielt, ob man vielleicht gerade jetzt, wo es dann einfach um alles geht, auch wieder mit mehr Risiko spielen müsste oder vielleicht auch mal eine Doppelspitze wieder in Erwägung ziehen sollte. Je nachdem, was für Spielertypen man hat. Also wenn man jetzt André Becker nicht einsetzen kann, weil er, was weiß ich, nicht fit genug ist oder Alexander Kavic auch verletzt fehlt, dann brauchst du jetzt auch nicht El Sein und Löder zusammen vorne reinstellen.
Genau. Ja, ich finde, das ist schon ein Punkt, dieses mehr Risiko, und da meine ich jetzt nicht im Sinne von, die dürfen defensiv aufmachen oder da irgendwie läppisch werden oder Larifari spielen, sondern schon mehr Risiko vielleicht auch, vorne mehr zu wagen, sei es jetzt in der Aufstellung oder sei es aber auch von den Spielern.
Ja, also was ich damit meine, ist zum Beispiel, dass man bei Kontern einfach schneller aufrückt. Also man, die Absicherung darf natürlich nicht vernachlässigt werden, aber es ist zum Teil so, dass du dann einen Kölle hast, der dann mit Ball in den Strafraum irgendwie läuft oder Richtung Torauslinie, dann den Ball hereinbringt und es steht halt ein Spieler irgendwo im Strafraum, während fünf Verteidiger außenrum stehen. Da würde ich mir zum Beispiel auch von Mirnes Pepic mehr wünschen, der nicht immer schnell genug nachrückt, meiner Meinung nach. Natürlich zählt er sonst eher zu den besseren Spielern. Er zählt auch zu den Spielern, die relativ wenige Karten bisher gesehen haben, was natürlich auch ein Pluspunkt sein kann, aber es ist immer noch so, die Spatzen haben keinen Platzverweis kassiert, sind eine sehr faire Mannschaft. Brauchst du da vielleicht nicht auch einfach mal wirklich jemanden, der mal eine Blutgrätsche auspackt?
Könnte natürlich jetzt doch nochmal ein Thema sein, das jetzt im Abstiegskampf dann nochmal sehr wichtig wird. Ein interessanter Fakt da, Max Brandt hat ja schon mal gefehlt wegen einer Gelbsperre in Essen, hat jetzt 9 gelbe Karten auf dem Konto nach dem Spiel gegen Regensburg, also droht vielleicht bald wieder auszufallen.
Also an ihm liegt es nicht.
Nee.
Ja. Was es aber unterm Strich auf jeden Fall braucht, ist ganz einfach zusammenzufassen, und es sind Punkte, und die braucht es auch so bald wie möglich. Du hast heute einen Kommentar geschrieben, nachzulesen auf sbp.de oder in der gedruckten Zeitung am Montag. Jetzt braucht es 6 Punkte.
Ja, die braucht es. Die TSG Hoffenheim 2 kommt jetzt am Dienstag zum Flutlichtspiel ins Donaustadion. Danach geht es weiter in Schweinfurt. Und beide Mannschaften zählen zu den vermeintlichen Absteigern. Und da kann jetzt nach der Ausbeute vom Februar, 5 Punkte waren es jetzt unterm Strich, nichts anderes die Zielsetzung sein, um eben noch an die Nicht-Abstiegsplätze ranzukommen und sich die Chance offen zu halten, im Kampf um den Klassenerhalt mitzuspielen.
Ja, 4 Punkte hat man gegen die Mannschaften geholt in der Hinrunde. Ich kann es nachvollziehen, dass Spieler und Trainer vielleicht noch ein bisschen mit Durchhalteparolen auf sich aufmerksam machen oder jetzt noch nicht sagen wollen, hey, ich schreibe uns ab, weil dann könnten sie eigentlich aufhören zu spielen. Aber ich glaube schon, dass wir da relativ realistisch sein müssen, wenn man da nicht minimal 4 Punkte rausholt. Mhm. Ja, tschüss.
Dann muss man sich auch endgültig und ernsthaft mit der Zukunft auseinandersetzen. Und die Zukunft könnte dann eben Regionalliga heißen oder würde aller Wahrscheinlichkeit Regionalliga heißen. Und das wäre natürlich in Anbetracht der Gesamtgemengelage, in Anbetracht der Vergangenheit mit der Bundesliga-Zeit und dem Absturz, wo es ja auch einen doppelten Aufstieg gab, einen doppelten Abstieg, das absolute... Das
ging noch sogar tiefer.
Genau, dann sogar noch tiefer. Es wäre das absolute Worst-Case-Szenario für Ulm.
Ja, ich meine, wenn du absteigst, dann kommst du das so schnell nicht wieder raus. Es gibt nur eine Mannschaft, die aufsteigt, dann kommt es jetzt dann auch noch zur Reform höchstwahrscheinlich, die ist ja noch nicht beschlossen. Dann könnte Ulm in 1-2 Jahren schon auf den FVL-Artisten treffen in der Liga. also ich meine, Stefan Schwarz hat ja bestätigt, dass er eine Lizenz natürlich beantragen wird. Ich meine, ist ja klar, muss er machen.
Ja.
Aber hat die beantragt für die dritte Liga und der wird sie noch beantragen für die Regionalliga. Das hat natürlich mit riesigen Einschnitten zu tun.
Das meinte ich auch mit, es braucht jetzt 6 Punkte, weil wir haben jetzt noch 12 ausstehende Spiele. Irgendwann rennst du immer diesem Abstand hinterher, was die Spatzen ja jetzt tatsächlich auch schon seit langem machen, aber irgendwann rennst du dem immer hinterher und klar, kopfmäßig und so weiter. Wir haben es letzte Saison in der zweiten Liga erlebt. Da wird es dann ganz schwierig, das noch auffangen zu können.
Es ist so, du bist eigentlich, also gerade Dennis Chesser zum Beispiel, ist ein Spieler, der ist eigentlich seit 2 Jahren oder in der zweiten Saison in Folge eigentlich fast durchgehend mit Negativität konfrontiert.
Mhm.
Sowas macht was mit einem. Das muss man natürlich schon auch berücksichtigen, aber es hilft es natürlich auch alles nichts. Die Frage ist natürlich aus unserer Perspektive auch ein Stück weit, wie holt man die 6 Punkte? Auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mit der gleichen Startelf wie gegen Regensburg, weil ein Spieler in der Verteidigung wurde ja verletzungsbedingt ausgewechselt.
Genau, Marcel Segern musste für Wunder in der 37. Minute, hat sich da ins Knie gefasst, hat uns dann später erklärt, dass er so Probleme mit der Patellasehne hat, die wohl auch schon seit längerem gereizt ist. Und Lukas Masak kam dann rein, hat seine Sache, wie ich finde, sehr gut gemacht.
Definitiv.
Aber sah auch seine 5. gelbe Karte und wird jetzt gegen Hoffenheim, seinen Ex-Verein, auf jeden Fall gesperrt fehlen. Das heißt wiederum, wenn Segert nicht einsatzfähig ist, braucht es einen neuen Innenverteidiger.
Und das wird voraussichtlich Niko Vukancic sein, der gar nicht mal im Kader stand jetzt gegen Regensburg, der ja sein Debüt für die Spatzen gegen Wiesbaden gegeben hat und dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, weil es sich dann doch bemerkbar gemacht hat, dass er noch nicht ganz fit war. Jetzt hat er ja ein paar Wochen mehr Training in den Knochen. Aber trotzdem, also Marcel Segert ist ein Mentalitätsmonster. Ich finde, leistungsmäßig hat er krasse Schwankungen in seinem Spiel drin. Er hat auch den Fehlpass jetzt gespielt vor dem 0:1 in Regensburg und war dann sehr weit weg auch vom Verteidiger. Aber eben, er bringt die Mentalität auf jeden Fall mit. Lukas Marzak meiner Meinung nach bringt auch eine Art Stabilität mit. Und er ist auch im Mannschaftsrat, also er ist auch eine Art Anführer mit, kann man vielleicht so sagen.
Insofern aber muss man sagen, ist die Ausgangslage für das Spiel gegen Hoffenheim so semi, würde ich jetzt mal sagen. Die Umstellung, die es in der Defensive geben wird, gegen eine eigentlich ja sehr spielfreudige Mannschaft.
Ich glaube, das kommt Ulm vielleicht auch mal zugute. Also dieses hohe Pressing, das Aachen gespielt hat, das Regensburg gespielt hat, ist es nicht die Spielweise, die Ulm gut überspielen kann. Mhm. Also gerade, weil ja dann oft mit langen Bällen das versucht wurde zu handeln. Allerdings da das Personal eigentlich bei den Ulmern meiner Meinung nach fehlt. Von dem her bin ich, was das Spiel angeht, positiv gestimmt.
Vor allem?
Die Tabelle am Ende der Saison, weiß ich nicht.
Wir sind ja Freund von Statistiken und die TSG Hoffenheim hat in diesem Jahr noch nicht gewonnen.
Aber wir wollen natürlich auch mit was wirklich Positivem abschließen, würde ich sagen. Und das ist die U19.
Oh ja, wir sind zwar schon sehr lange heute am Reden, aber lass uns da noch kurz drüber sprechen.
Genau, weil auf der Rückfahrt von Regensburg, kurz nachdem wir den Strafzettel gesehen haben, haben wir uns aufgemuntert mit einem Telefonat mit Timo Wenzel.
Dem Cheftrainer der U19.
Genau, und der hat uns erzählt, wie die U19 performt hat auf dem Kunstrasenplatz des SSV Ulm. Und die hat nämlich 4:2 gewonnen gegen den VfB Stuttgart. Der erste Dreier in dieser Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga. Sie sind theoretisch wieder dran an Platz 4. Was gleichbedeutend wäre mit dem Einzug ins Achtelfinale im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Aber ich denke, es geht jetzt erstmal darum, dass die Mannschaft Entwicklungsschritte geht. Und das hat sie getan. Doppeltorschütze war Yannick Müller. Und auch gespielt hat Evan Brown, der in den vergangenen Wochen verletzt war.
Mhm. Und so ein, in Anführungszeichen, Derby gegen den VfB zu gewinnen, das hat schon was. Und ist schon eine Leistung.
Ja, also gerade in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten sind ja auch immer wieder Spieler aus Ulm nach Stuttgart gewechselt, weil sie sich dort mehr versprochen haben. Und gut, man muss auch so ehrlich sein, auch vielleicht eine bessere Ausbildung dort bekommen haben, zumindest zeitweise. Ja, und jetzt hat der SSV gezeigt, wie es auch funktionieren kann. Zugegebenermaßen auf Kunstrasen. Das kam dem SSV vielleicht entgegen, aber...
Ja, wir freuen uns jetzt über den Sieg, oder?
Definitiv.
Ja.
Und zu vervollständigen, die weiteren Torschützen neben Yannick Müller waren Linus Ladenbürger und Matteo Mürden.
Was glaubst du, sehen wir einen davon nochmal im Profikader?
Ziemlich sicher sogar, denn es gibt da ja auch so eine Regelung.
Ja, für alle, die sich fragen, was meinen wir? Wer aufmerksam war und auf den Spielberichtsbogen geschaut hat am Samstag gegen Regensburg oder im Stadion war und gesehen hat, dass sich 3 Ulmer Torhüter warm gemacht haben.
Wait, what?
Genau, wir haben hier die Auflösung. Tatsächlich stand neben Christian Ottag, Ersatzmann für Max Schmidt, auch Danilo Margheriti im Profikader. Hintergrund ist die U23-Regelung, die der SSV erfüllen muss und die er mit seinen eigenen, in Anführungszeichen, Spielern nicht erfüllt hätte.
Genau, Max Scholze, Julian Eze zum Beispiel sind 2 Spieler, die damit reingefallen wären. Die haben den SSV Ulm ja im Winter verlassen. Und dann kamen ja jetzt noch Ausfälle dazu, wie Felix Vater, der natürlich eigentlich auch eine U19-Spieler ist, aber der jetzt sehr viel Zeit auch im Profikader verbracht hat. Man hat sich dann für Margheriti entschieden, weil er auch schon die Profis ein bisschen kennt. Der war ja mit im Trainingslager in Belek, das weißt du besser als ich. Und gleichzeitig wollten sie aber keinen der Leistungsträger mitnehmen, weil eben die U19 gleichzeitig gespielt hat oder 2 Stunden vor den Profis gespielt hat. Von dem her nachvollziehbare Entscheidung?
Ja, auf jeden Fall eine nachvollziehbare Entscheidung, wenn gleich auch überraschend. Man muss natürlich erstmal auf die Idee kommen, einen dritten Torhüter mitzunehmen. Ja. Auf der anderen Seite die Chancen, dass tatsächlich einer der U19-Spieler auch, ich sag jetzt mal, reingeworfen werden würde, sind natürlich eher gering. Und ich finde, dann ist das Argument schon auf der Seite von Timo Wenzel zu sagen, hey, dann nimmt man halt einfach keinen Leistungsträger raus, sondern gibt dem die Chance, sich in der U19 zu beweisen.
Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass das vielleicht auch ein Fehler war in der Kaderplanung oder weil letztendlich André Becker zum Beispiel, auch wenn er nur fit ist für 30 Minuten,
ja,
konnte damit nicht mit in den Kader.
Genau. Diese Entscheidung nimmt einem anderen Spieler den Kaderplatz weg oder auch zum Beispiel Niko Bukancic, der ja vielleicht hätte in der Innenverteidigung irgendwie wichtig werden könnte, wenn man jetzt gerade auf den Ausfall von Seegard blickt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man perspektivisch anders lösen muss.
Ja, und der perspektivisch dann vielleicht auch für Alexander Kawitz spricht, weil der ist noch unter 23 Jahre und würde dann quasi den Kaderplatz auffüllen.
Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht, ob das am Dienstag vielleicht ein bisschen anders aussieht, tatsächlich ein anderer Spieler damit reinrücken könnte, weil die U19 erst wieder am Wochenende dann gefordert ist.
Und in Bochum.
In Bochum.
Bin gespannt, ob Mario Rösch zuguckt.
Vielleicht lässt er sich das nicht hingehen. So, für uns geht's weiter im Donaustadion. Würde sagen, damit schließen wir die etwas längere Folge heute ab.
Dann hören wir uns nach der 6-Punkte-Woche.
Genau. Also, macht's gut.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.